Scheitern. Natürlich ist meine Unfähigkeit, einen Text zu verfassen, noch nicht gleichbedeutend mit seiner generellen Unmöglichkeit, sondern zunächst individuelles Unvermögen. Doch scheint mir dieses individuelle Versagen auf ein allgemeines zu verweisen, auf ein geschlechtsspezifisches. Mein Unvermögen stellt sich mir auf eine ganz bestimmte Art dar, als Verwirrung, gepaart mit Lustlosigkeit und Trägheit. Dazu tritt die immer wieder hervorbrechende Überzeugung, ich sei ohnehin unfähig, etwas zu denken, das irgendeine Bedeutung hätte, das wert wäre, aufgeschrieben zu werden. Ich schiebe das Schreiben quälend lange vor mir her, immer wieder mit schlechtem Gewissen, und wenn ich etwas schreibe, kommt es mir dumm vor. Natürlich sind Verzweiflungsmomente und das Gefühl des Ungenügens auch Männern bekannt. Doch ist der Übergang dieses temporären Zweifelns in einen umfassenden Zustand der Hilflosigkeit und sozialen Ängstlichkeit, der Scheu vor Entäußerung, der Negierung des eigenen Subjektstatus und des sich wert- und nutzlos Fühlens etwas, das ich in meinem Umfeld vor allem von Frauen kenne, durchaus klugen, fantasievollen und begabten Frauen. Trotz des heute erreichten Standes der Gleichberechtigung in der westlichen Gesellschaft kenne ich gar nicht wenige Frauen, die, wie auch ich, immer wieder Phasen haben, in denen sie sich nicht als vollständige Subjekte empfinden, sich nichts zutrauen, nicht glauben, etwas zu sagen zu haben, sich für moralisch schlecht halten. Die Selbsterniedrigung, das Einschlagen auf sich selbst wird zur Obsession. Und bald wird diese zur selbsterfüllenden Prophezeiung. Wozu etwas anfangen, wenn ohnehin nichts daraus werden kann? Wozu die Widerstände überwinden, wenn es sowieso um nichts Wichtiges geht? Auch das eigene Glück oder eine unmittelbare Lust bieten in diesen Momenten keine Motivation, im Gegenteil. Egoistische Motive sind in höchstem Maße verdächtig. Sich selbst etwas zu gönnen scheint unzulässig, böse, unmoralisch, während man zugleich nur um sich selbst und die eigene Unfähigkeit kreist. Selbstzentrierter geht es kaum. Viele Frauen, so meine Vermutung, neigen dazu, solch mangelndes Zutrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und die Hoffnungslosigkeit und die Angst, die daraus entspringen, mit der gedanklichen und emotionalen Beschäftigung mit Beziehungen zu kompensieren. Nicht selten mit der Beziehung zu einem Menschen, der in ihren Augen genau das repräsentiert, was ihnen selber zu fehlen scheint. Mut, Unabhängigkeit, Offenheit zur Welt, Aktivität, Begehren, der starke Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht, den nicht so leicht erschüttert, eine Art Vaterfigur. Aus einer solchen Konstellation kann eine spezifische Abhängigkeit entstehen, die schwer erträglich ist und den drängenden Impuls nährt, aus diesem Verhältnis, an dem zugleich das eigene Heil zu hängen scheint, auszubrechen. Auch weil es in Wirklichkeit wieder besseres Wissen eingegangen wird. Die Hilflosigkeit ist zugleich nur Vorwand und Fassade, auch wenn sie tatsächlich gefühlt wird. Die Frauen wissen insgeheim, dass das nicht alles ist. Sie ahnen die Schwäche der männlichen Vaterfigur. Dies erzeugt eine Ambivalenz der Bindung, eine Angst der Vereinnahmung und Einengung, die erst daraus entsteht, dass der andere stellvertretend das eigene Weltverhältnis aufgebürdet bekommt. Das reizt zur Flucht. Einer Flucht, die oft genug wiederum in die Sexualität, in unverbindliche Affären und Abenteuer führt. Diese typisch weibliche Konstitution beruht auf Voraussetzungen, die heutzutage vermeintlich nicht mehr bestehen. Der bürgerlichen Zuweisung der Geschlechterrollen und der geschlechtlichen Arbeitsteilung, die sich in einem historischen Prozess seit dem Beginn der Neuzeit bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts herausgebildet haben, seit den 70er Jahren aber zunehmend in Frage gestellt werden und daher in einem allerdings nicht unbedingt progressiven Zerfallsprozess begriffen sind. Nicht nur ideologisch, sondern auch von Seiten der materiellen Realität. So beginnt ein Text von Theodora Becker, der unter dem Titel »Scheitern in Grenzsteine – Beiträge zur Kritik der Gewalt« 2016 erschienen ist, in Edition Text und Kritik veröffentlicht wurde. Und ich habe den Text vor einem Jahr in die Hände bekommen und sehr oft gelesen. Und das, was dort als Natur und Nicht-Natur des weiblichen Begehrens besprochen, diskutiert und bedacht wird, hat mich sehr beschäftigt. Und also bin ich nach Berlin gefahren, um Theodora zu treffen, die gerade ihre Dissertation schreibt über die kritische Theorie der Prostitution, und habe ausgehend von dem Text sie befragt über das Verhältnis von Weiblichkeit und Begehren, über die gesellschaftliche Bewertung weiblicher Sexualität und auch die gesellschaftliche Stellung von Prostitution und ihre Diskussion in den verschiedenen Frauenbewegungen. Als ich die ersten Seiten des Textes gelesen habe, dachte ich so, oh, ich habe mich richtig so. Also für mich war das da ein hoher Identifikationsgrad, gerade über das, was du am Anfang aufmachst, welche Rolle spielt Sex in diesem Zugang zur Welt, wenn man weiblich sozialisiert ist. Und dass es immer auf dieses, ich suche sozusagen nach dem, also nach diesem Begehrtwerden oder vermeintlichen Begehren über den Mann, der mir dann den Zugang zur Welt gewährt. Und vielleicht ist das was, wenn ich das mit 15 gelesen hätte oder mit 18 oder mit 20, hätte ich gedacht, hä, was? Und jetzt habe ich gedacht, oh krass. jetzt sagt mir das auch noch jemand. Das ist ja furchtbar.
Ja, das war natürlich tatsächlich auch, also deswegen finde ich den Text auch ein bisschen schwierig jetzt, weil er doch auch sehr persönlich ist, eigentlich auf eine bestimmte Weise und vielleicht auch an manchen Stellen zu persönlich, weil das schon aus einer Reflexion über mich selbst und meine Beziehungen auf eine bestimmte Weise auch geboren ist, dass ich sozusagen in meiner Reflexion auf meine Arbeit als Prostituierte und sozusagen mein Sexualleben oder meine Sexualität, wie ich sie, ja, nicht durchgehend, aber wie ich sie auch gelebt habe, irgendwie, ja, darauf kam sozusagen, welche Rolle spielt das eigentlich und wieso war das für mich so attraktiv, diesen Beruf auszuüben, der im Wesentlichen darin besteht, sich begehrt zu fühlen und darin irgendwie eine Art, ja, auch Befriedigung zu finden. Also gerade weil es nicht um mich geht, sondern aber, also sozusagen nicht um meine Sexualität, aber um sozusagen um diesen Status als Begehrensobjekt irgendwie und dass das ja auch also narzisstisch sehr befriedigend ist.
Ja, und in dem Text bezeichnest du das ja so ein bisschen, also nicht so ein bisschen, sondern bezeichnest es als typisch weibliche Konstitution. Das ist dann gleich so, bam,
Ja,
das
das ist
steht dann so
natürlich sehr
da.
pauschal. Die Frage ist natürlich auch immer, ich bin mir da auch nicht so sicher, wie präsent das immer noch ist. Also wenn man jetzt sozusagen so die bürgerliche Frauenrolle sich anguckt, war es ja lange so, dass Sexualität für die Frau eigentlich eher so gar keine Rolle spielen sollte oder sie eben wirklich auf diesen Objektstatus in einer gewissen Weise reduziert war, dass also die Erziehung der bürgerlichen Frau sie ja überhaupt nicht darauf vorbereitet hat, was Sexualität in der Ehe bedeutet. Also es war ja irgendwie so, also jetzt im 19. Jahrhundert, vor allem dann auch im späten 19. Jahrhundert, also wirklich sehr tabu. Also das gibt es auch bei Simone de Beauvoir noch, also in den 50er Jahren so Schilderungen, dass Frauen irgendwie quasi in der Hochzeitsnacht plötzlich einen Schock erleben, weil sie irgendwie da erst begreifen, was dieser Sex irgendwie ist und das irgendwie als verstörend empfinden. Also das ist ja heute offensichtlich nicht mehr der Fall. Und gleichzeitig habe ich sozusagen bei der Beschäftigung mit dieser seltsamen Frauenrolle, wo ja gleichzeitig umgekehrt, also die Frau als Sexualobjekt und als auch Verführerin in der Literatur und also in sozusagen im ganzen Diskurs der bürgerlichen Gesellschaft in der Kunst eine sehr große Rolle spielt, was ja damit, also sozusagen, was so ein bisschen so gegenläufig ist zur bürgerlichen Erziehung, ist irgendwie offensichtlich, dass das eine sehr widersprüchliche, sehr widersprüchliches Verhältnis ist.
Widersprüchliches Verhältnis zwischen was?
Also
Zwischen.
die ganze sozusagen Erziehung ist eigentlich darauf gerichtet, sozusagen die Frau von der, oder das Mädchen und dann die Frau oder die junge Frau von der Sexualität fernzuhalten und sozusagen sie auf diese Keuschheit und Jungfräulichkeit zu vereidigen und zu sagen, irgendwie, wenn du auch nur einen Mann irgendwie küsst, dann ist das schon irgendwie problematisch und vor der Ehe und darf das überhaupt nicht sein. Und andererseits gibt es eine enorme Kunstproduktion und auch also im ganzen kulturellen Diskurs ist die Frau als Verführerin, als gefährlich, als sozusagen ein
Die den ganzen
durchaus,
Sex beinhaltet.
genau, also die, von der das eigentlich ausgeht und vor der Mann sich irgendwie schützen muss oder wo sozusagen eine gewisse Bedrohung auch drinsteckt und da kommt auch diese Prostituiertenfigur so ein bisschen rein, sozusagen die Prostituierte ist die Überträgerin der Syphilis und ist sozusagen eine Gefahr für die Gesundheit, auch im körperlichen Sinne, aber das ist auch eine Metapher für das Moralische und für das, also sozusagen für diese Sexualität, die irgendwie von ihr ausstrahlt und die Sittlichkeit in Frage stellt. Und also dadurch sind das sozusagen so zwei Seiten und man versteht irgendwie diese diese super krass sexualmoralische Keuschheitserziehung ist quasi wie so ein Schutz, der aufgerichtet wird, um diese Bedrohung irgendwie klein zu halten.
Die dann wiederum in der Kunst irgendwie zelebriert wird. Ne?
Genau, also da ist das dann sozusagen diese antibürgerliche Figur, also dass eben das Sexuelle, also gerade auch für die destruktive Kraft, die es hat, auch gefeiert wird. Also weil es eben gerade diese bürgerliche Ordnung von, weiß ich nicht, brav zur Arbeit gehen und immer alles maßvoll genießen, eben in Frage stellt mit irgendwie dieser überbordenden und auch, ja, also die Ordnung in Frage stellenden Erotik, die da irgendwie mit einer bestimmten Frauenfigur verbunden wird und auch mit der Prostituierten. Und das Interessante finde ich, dass von Seiten der Frauenbewegung eigentlich von Anfang an und eigentlich auch in allen Fraktionen, also zumindest der bürgerlichen Frauenbewegung, dieses Element der unkonventionellen und die gesellschaftliche Ordnung bedrohenden Sexualität, die in dieser Figur offensichtlich steckt oder zumindest da reingelegt wird. Aber ich glaube, da ist schon auch irgendwie, an diesem Gefühl ist schon auch was dran, dass die das überhaupt nicht sehen wollten und nicht gesehen haben, sondern, oder wenn sie es gesehen haben, dann haben sie es als genauso problematisch denunziert wie sozusagen die männlich-bürgerliche Ordnung, also die Frauenbewegung, also am Ende des 19. Jahrhunderts. Der eine Teil hat sich um die Sittlichkeit genauso viele Sorgen gemacht wie sozusagen der männlich-bürgerliche Mainstream und haben das nur sozusagen anders gewendet und haben gesagt, ja, also sozusagen in der bürgerlichen Gesellschaft, wie wir es bisher kennen, diese paradoxe Position, dass die Prostituierte einerseits verfolgt wird und andererseits ja gerade institutionalisiert wird als also mit einer bestimmten Funktion. Diese Doppelmoral wollen wir abschaffen, wir wollen die Prostitution eben ganz abschaffen, also weil das ein Elend ist und die Frauen irgendwie Opfer sind und die haben sozusagen diesen aktiven Part eigentlich der Prostituierten nie sehen wollen.
Und da zeigt sich ja, also du nimmst ja sozusagen die Prostitution auch als, wie man, also daran kann man, zeigt sich eben sehr deutlich, naturgemäß, was für einen Stellen oder wie Lust überhaupt bewertet wird in der Gesellschaft, Lust und Begehren und auch zwischen den Geschlechtern bewertet wird.
Ja,
also weil ich frage mich, ja, ich habe dann so gedacht, der Frau steht ja auch kein Begehren so richtig zu. Also wenn, dann ist das Begehren, ein Begehren, begehrt zu werden, in dieser Art von Mechanismus.
Ja, das ist halt die Frage. Also ich denke, also in der bürgerlichen Frauenrolle, also wie es sozusagen von der bürgerlichen Moral und Erziehung vorgesehen ist, wird die Frau tatsächlich nicht als begehrend gedacht, sondern sie soll ihr Begehren möglichst ignorieren und eben also diese keusche Sittlichkeit repräsentieren. Und wenn dann ein junger Mann kommt, der irgendwie beruflich gut situiert ist und ihr was zu bieten hat und eine langfristige Perspektive und irgendwie dabei nett und höflich ist und bei den Eltern anfragt, ob er sie heiraten darf, dann darf sie sozusagen Ja sagen und sich dafür entscheiden und also quasi begehrt werden. Obwohl das ja auch noch nicht, also auch Sexualität in der Ehe oder Begehren in der Ehe jetzt auch nicht so stark diskutiert wurde, also das kommt dann auch erst so in den 20er Jahren, 10er Jahren. Aber dass die Prostituierte sich da irgendwie in gewisser Hinsicht auch, also aus dieser Rolle ausschert, auch was dieses Begehren insofern entscheidet, weil sie sich zumindest aktiv hinstellt und den Mann sozusagen zu seinem Begehren herausfordert, was man ja auch wiederum als ein Begehren beschreiben kann. Natürlich kann man dann sagen, ja, sie tut nur so, weil in Wirklichkeit geht es ihr nur um das Geld und es geht ihr gar nicht um ihr eigenes Begehren. Also sie spielt das eigentlich nur. Das ist auch, also sozusagen spielt auch in diesem Diskurs um die Prostitution durchaus eine Rolle, dieses Moment des Betrügerischen oder Verbrecherischen, was in ihrer Rolle, also diese Unehrlichkeit, die da angelegt ist, dass sie sozusagen diese Verführung und dieses Manipulative sozusagen spielt und benutzt, um den Mann sozusagen in die Falle seines eigenen Begehrens zu locken. Aber genau dieses Moment wird halt von der Frauenbewegung vollkommen negiert, sondern sie wird halt wirklich nur als dieses passive Objekt gedacht. Und natürlich wird dann aufgezählt, also die Motive für die Prostitution sind ökonomische Not, sozusagen allgemein die schlechte Lage der Arbeiterklasse, die niedrigen Löhne, die prekäre Situation von Dienstmädchen und also diese ganzen sozialen Elemente, die natürlich auch, klar, das ist natürlich auch absolut zutreffend. Aber das ist trotzdem auch dieses Moment, ob freiwillig oder unfreiwillig sozusagen oder notgedrungen, sei dahingestellt. Aber dieses Moment des Aussteigens aus dieser bürgerlichen Moralordnung und aus dieser sexuellen Norm, also das wird ignoriert oder es wird genauso angeklagt, indem dann auch ein Diskurs darüber geführt wird, ja, die Gefahren der Großstadt, die sind so verlockend für die jungen Frauen und also da wird dann immer so eine Erzählung aufgemacht, dass es einerseits also sozusagen diese verführerische Kraft der Prostituierten gibt, dass sozusagen junge Mädchen denken, oh, dieses schöne Leben mit den wundervoll üppigen Kleidern und diesem Luxus, sozusagen, da fühlen sie sich hingezogen. Und dann gibt es immer diese Erzählung, sozusagen, sie werden dann verführt, geraten auf die schiefe Bahn und dann ist das so ein Weg, der sozusagen direkt in die Gosse führt. Also sozusagen am Ende steht dann das Elend und die Armut und die völlige moralische Korruption. Und
du redest jetzt von 20er Jahren, oder?
Ich rede von eigentlich auch schon vorher, also schon von Ende des 19. Jahrhunderts, also wo die Frauenbewegung anfängt, sich mit diesem Thema auch zu befassen. Also so ja in den 1870er Jahren in Deutschland, dann erst vor allem ja so ab 1890, 1900 wird das ja stark thematisiert.
Du kritisierst ja auch die Frauenbewegung noch weitergehend dahin, dass sie dann eben aus diesem sozusagen die Not, die Frauen dazu drängt, ihre Körper zu verkaufen, dass sie das dann sozusagen auch in so einer kapitalistischen Logik auch unterordnen will und das sozusagen dann das Heil ist, das als Sexarbeit nicht nur zu bezeichnen, sondern das auch zu dort zu belassen, eben als Arbeit. Mhm. Irgendwie in diesen kapitalistischen Reigen mit einzuordnen, um den.
Ich glaube, das sind zwei Flügel eigentlich. Also ich meine, so wird es ja auch immer rezipiert, aber ich glaube, in Bezug auf die Prostitution stimmt das auch sehr weitgehend, dass es wirklich da so eine Spaltung in zwei sozusagen antagonistische Positionen gibt. Das gibt es aber tatsächlich erst seit den 70er Jahren, vielleicht auch schon ein bisschen früher, aber sozusagen in der zweiten Frauenbewegung. Also vorher ist es eigentlich, also in der sogenannten ersten Frauenbewegung, ist es eigentlich klar, dass die Prostitution von allen abgelehnt wird, mit sozusagen leicht verschobenen oder leicht unterschiedlichen Gründen oder leicht unterschiedlicher Perspektive. Aber es ist eigentlich, sind sich alle einig sozusagen in dieser Frauenbewegung, dass die Prostitution ein Übel ist und dass sie eigentlich abgeschafft werden sollte. Sozusagen. Und von dieser Bewegung her, von dieser ersten Frauenbewegung her, würde ich sagen, hat die sozusagen klassische zweite Frauenbewegung auch ihren Impuls. Also jetzt sozusagen diese Alice Schwarzer Fraktion in Deutschland, wenn man es jetzt mal so personalisieren will, die also mit der Emma schon also in den 70ern und 80ern sehr klar diese Antiprostitutionsposition auch weitergeführt hat und also eben seither darauf besteht, dass Prostitution grundsätzlich als Gewalt gegen Frauen, als eine Objektifizierung von Frauen und also als ein sozusagen schädliches Verhältnis für das Geschlechterverhältnis insgesamt betrachtet wird. Und die eben dafür werben jetzt inzwischen, also jetzt auch schon seit einigen Jahren, ich weiß nicht, ob sie das in den 70ern gab es das, glaube ich, noch nicht. Jetzt sozusagen haben sie die Position, dass sie dieses schwedische Modell einführen wollen, dass halt Prostitution selber straffrei bleibt, aber der sozusagen Kauf sexueller Dienstleistungen unter Strafe gestellt werden soll. Also, und gleichzeitig gibt es halt auch seit den 70ern ja sozusagen so eine Gegenfraktion und das ist tatsächlich auch schon eine Diskussion damals zwischen den beiden Frauenzeitschriften Emma und Courage gewesen, um diese Idee der Bezahlung für Care-Arbeit, wie man es heute nennt, also damals hieß das Kampagne Lohn für Hausarbeit, die von so italienischen Operistinnen ausging, aber in Deutschland so auch ein bisschen ja, sozusagen ein bisschen realpolitischer und weniger kapitalismuskritisch daherkam. Und da gibt es dann sozusagen eher eine Überschneidung auch zur Hurenbewegung, die sich ja auch in der Zeit ja, gründet oder sozusagen, die so ihren Ursprung auch Mitte der 70er hat und die dann in den 80ern in Deutschland sozusagen verschiedene Organisationen gegründet hat und angefangen hat, irgendwie für die Rechte von Prostituierten öffentlich zu streiten. Und die hatten halt natürlich von Anfang an diese Position, dass Prostitution Arbeit ist und meinten damit vor allem, dass halt die verschiedenen Strafgesetze, die die Prostitution unter Strafe stellen, wenn auch nicht sozusagen die Prostitution selbst, aber zum Beispiel das Betreiben von Bordellen oder ja, also was eben unter Zuhälterei firmiert, was auch sehr weit gefasst war zum Teil, dass diese Gesetze eben abgeschafft werden sollten, weil sie eine Diskriminierung sind und sozusagen die Ausübung dieses Berufs oder dieser Tätigkeit einfach erschweren und die Prostituierten sozusagen unter eine permanente Drohung von Polizeikontrollen und allen möglichen Strafen stellen. Damit gab es auch sogar noch gewisse Überschneidungen auch mit dieser anderen sozusagen feministischen Fraktion, weil auch schon, also auch die erste Frauenbewegung schon hat gegen diese staatliche Reglementierung und Schikanierung der Prostituierten schon auch Einspruch erhoben. Also das war schon auch ein wichtiger Punkt. Aber von der einen Seite ist halt klar, dass die Prostitution letztendlich abgeschafft werden soll. Und die Idee war früher, also noch in der ersten Frauenbewegung, dass wenn man dieses staatliche Regime aus Duldung und Schikanierung, was sozusagen als zwei Seiten einer Medaille gesehen wurden, wenn das abgeschafft wird, dann kann auch die Prostitution verschwinden, weil sie eigentlich nur durch diese komische staatliche Institutionalisierung auch, also nicht nur dadurch, aber dadurch auch aufrechterhalten und gefördert wird. So. Also ich habe gar nicht so viel dagegen zu sagen, jetzt so wie die Verhältnisse liegen, sozusagen sollte man anerkennen, dass das irgendwie Arbeit ist und sollten die Gesetze entsprechend sein, dass das nicht kriminalisiert wird und damit sozusagen noch mehr erschwert und in den Untergrund geschoben und natürlich vor allem auch jegliche Form von Ausbeutung erleichtert oder gefördert wird. Das finde ich also sozusagen jetzt in gewisser Weise als eine realpolitische Forderung richtig. Ich finde es aber insofern auch problematisch, es so stark diesen Arbeitsaspekt hervorzuheben, weil damit ja auch eine Normalisierung und eine eigentlich wieder eine neue Unterwerfung auch unter bestimmte Regeln natürlich verbunden ist. Also jetzt natürlich ganz platt kann man natürlich sagen, das ist auch vollkommen legitim, aber natürlich müssen Prostituierte dann auch Steuern zahlen. Also sozusagen diese ganzen bürokratischen und staatlichen Regeln gegen Schwarzarbeit, gegen sozusagen mit bestimmten arbeitsrechtlichen Bestimmungen und so weiter, das kann man auch positiv finden, aber das ist natürlich dann also auch ein Apparat der Regulierung, der da stattfindet. Und der, finde ich, doch diesem in gewisser Hinsicht kontrovers, wird auch bestritten von anderer Seite, aber sozusagen diesen sehr persönlichen Charakter und diesen, also wie ich finde, des Sexuellen und diesen dieses Moment, das sozusagen, was ich schenkende Tugend genannt habe, der da drin steckt, der glaube ich einfach mit dieser Idee von einer Tauschbeziehung, die aufgeht, also dass sozusagen einerseits die gegebene Leistung und andererseits die dafür erhaltene Bezahlung sozusagen ein Äquivalent bilden. Ich glaube, dass das irgendwie auf die Prostitution eigentlich nicht so richtig passt und dass mit dieser Festlegung als Arbeit damit auch das wirklich sozusagen nochmal stärker als eine Dienstleistung in dem Sinne, dass es sozusagen, du kriegst, weiß ich nicht, 10 Minuten Blasen oder du kriegst irgendwie 20 Minuten Ficken und genau dafür ist das Äquivalent dann 100 Euro oder 200 Euro oder so. Also es wird sozusagen in dieser Arbeitslogik auch operationalisiert und also das ist natürlich ein Prozess, der schon länger im Gange ist, der jetzt nicht erst durch diese Formulierung als Sexarbeit in Gang gesetzt wird, weil der natürlich einfach durch die kapitalistische Normalität und durch die Etablierung als Industrie in Gang gesetzt wird, aber er wird dadurch sozusagen darauf festgelegt und ja, es wird auch sozusagen gut geheißen, dass das so ist.
Bemerkenswert ist, dass die Frauenbewegung, selbst wo sie sich differenzfeministisch gerierte, in der Prostitution keinerlei spezifisch weibliche Fähigkeit entdecken konnte. Keine Alternative zur kapitalistischen Lohnarbeit, keine Utopie verallgemeinerter sexueller Erfüllung, keine schenkende Tugend. Karl Kraus, der in der Prostitution die Naturgabe der Frau am Werke sah, erkannte in ihr eine Selbstverausgabung, die er ebenso wie den menschlichen Geist, allerdings bei Kraus für den Mann reserviert, der kapitalistisch-bürokratischen Herrschaft entgegensetzte, die in ihrem ehernen Tauschgesetz gleichermaßen entsinnlichend wie verdummt wirkt. Ironie allerdings, dass der Naturtrieb, dort, wo er sich am deutlichsten verwirklicht, eben dem Tauschgesetz unterworfen bleibt. Dass das Sich-Verschenken gerade dort stattfindet, wo es bezahlt wird. Es scheint, als wären die Prostituierten, überhaupt die sinnliche Frau, als Subjekt den bürgerlichen Frauen gar nicht erwünscht gewesen, weil sie wohl ahnten, dass diese dann den besseren Teil abbekommen hätten. In einer Konkurrenzgesellschaft gilt die unbewusste weibliche Ahnung, dass Zurückschlagen sinnlos und Geben seliger denn Nehmen ist, nichts. Daher musste die Frau diese Einsicht schnell vergessen und sich selber hart machen. Dies ist ihr heute weitgehend gelungen. Dass es der Frauenbewegung nicht darum ging, eine Gesellschaft zu erkämpfen, in der Frauen sich verschwenden können, ohne betrogen zu werden, und Männer das sich verschwenden lernen können, in der Sinnlichkeit und Geist gleichermaßen zu ihrem Recht kommen würden, sondern dass sie stattdessen einforderte, endlich gleichen Wert zurückzubekommen und damit den Betrug zu verallgemeinern, ist Teil ihres Scheiterns im Kampf um die Freiheit.
Aber was geht, also, naja, ich will natürlich darauf hinaus, auch noch mehr, was da eben nicht aufgeht. Mhm. Also ich kann die Bewegung nachvollziehen und dachte auch, ja, das ist ja auch wie, das ist ja wie für andere oder wie für Sorgearbeit auch, dieses, jetzt sollen Mütter am besten dafür bezahlt werden, dass sie sich um Kinder kümmern und das bekommt dann, und ich weiß dann auch nicht so richtig, ich denke dann immer, ja, okay, ja, natürlich ist das Arbeit im Sinne von Mühsal, aber macht es nicht auch was, wenn ich jetzt plötzlich das irgendwie gegenrechnen kann? Das macht ja auch genau was mit dem, was ich dort reingeben würde. Genau nämlich das, ich gebe nur so viel rein, wie dann berechnet wird. Und das sieht man ja auch in Altenpflege und so weiter. Also da ist es nur eben institutionalisiert und dann können dann noch alle sagen, ja, ist doch klar, es ist eben eine Institution, also es ist eben ein Unternehmen, da läuft das eben so. Aber und dann wird es eben auch nicht mehr. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass du mit dem, was du als schenkende Tugend oder sich verschenken bezeichnet hast, dass das auch so in dem Text zumindest steht für irgendwas, was sich am besten dem Patriarchat und dem Kapitalismus entziehen soll.
Ja, also, also mit der schenkenden Tugend ist natürlich auch ein bisschen Quatsch, weil natürlich verschenkt die Prostituierte nichts. Also der Witz ist, glaube ich, eher, dass es so ein komisches Spiel oder also ein sehr spezifisches Spiel mit einer Illusion ist, die aber nur funktionieren kann, wenn die Prostituierte in einer bestimmten Weise autonom ist oder als autonom erscheint, weil nur dann der Kunde die Illusion haben kann, dass er also sozusagen für den Moment denkt, die will ihn wirklich. Also ich glaube, dass das halt ein Moment ist, was man nicht ganz rausstreichen kann. Also es wird immer so im öffentlichen Diskurs so stark so dargestellt, als wäre der Mann im Grunde so ein Wesen, was einfach nur ein Objekt will und dieses Objekt will er ficken. Und wenn dieses Objekt am möglichst passiv und möglichst sozusagen keinerlei Einwände und keinen Widerstand bietet, dann ist es eigentlich ideal und dann kann der Mann das benutzen und das ist das, was er von der Prostituierten will. Und abgesehen davon, dass das sicherlich auch bei manchen Männern der Fall ist, also sozusagen, ich will das jetzt gar nicht leugnen, aber das ist nicht der, also erstens ist es, glaube ich, empirisch nicht der Normalfall und zweitens ist es, glaube ich, auch nicht die Idee von sozusagen sexueller, ja, also ich würde jetzt mal sagen, vom Lustgewerbe, um es jetzt um mal einen etwas anderen Begriff zu verwenden, weil der Begriff Prostitution schon auch sehr spezifisch das formt. Also ich glaube, die Arbeit einer Hure ist sehr stark mit dem Erzeugen von einer bestimmten Illusion und von einer bestimmten Atmosphäre verbunden, dass du sozusagen die Fähigkeit hast, den Männern vorzugaukeln, dass du in diesem Moment eigentlich sie verführst und sie aber gleichzeitig auch das Gefühl haben, dich zu verführen. Aber diese Illusion, dass der Mann sozusagen denken muss, ich war jetzt mit meiner Verführung erfolgreich und die will mich jetzt auch, ist, glaube ich, also vielleicht nicht unbedingt notwendig, aber hilft auf jeden Fall dabei, in diesem Beruf auch also mehr Geld zu verdienen. Also es ist sozusagen eine äußerst nützliche Illusion. Also ich glaube, dieser Punkt wird immer so verkannt, wenn das so stark so dargestellt wird, dass die Prostituierten eigentlich nur Objekte sind und sozusagen einfach mit sich machen lassen, was der Mann will, sondern eigentlich besteht der Beruf darin, den Mann so zu lenken, dass er das will, was du ihm sowieso anbieten willst. Und aber diese Ebene sozusagen des Schauspielerischen und der Illusionenerzeugung und der Lenkung des Begehrens und des Spiels mit dem Begehren und eigentlich auch der Illusion, die, glaube ich, damit notwendig auch verknüpft ist, dass der Mann in diesem Moment nicht einfach eine Dienstleistung erwirbt, sondern in dem Moment denkt, er kann jetzt diese Frau haben. Also sozusagen, dass es wirklich um die Frau geht und nicht, also oder auch den Mann, aber sozusagen, es ist ja dann doch meistens oder in einem Großteil der Fälle die Frau, dass der Mann schon tatsächlich die Frau begehrt und nicht eine bestimmte Handlung oder eine bestimmte Dienstleistung in diesem Sinne. Also beziehungsweise, wenn es halt wirklich nur noch eine Dienstleistung ist, dann ist es halt auch wirklich, ja, dann ist Sexualität halt wirklich total banalisiert. Dann hat sie halt diese destruktive Kraft, diese sozusagen auch die gesellschaftliche Normalität und den Alltag und die kapitalistische Normalität in irgendeiner Form, sei es auch nur so ein kleines bisschen noch überschreitende Kraft, auch verloren. Und ich glaube nicht, dass es in der Prostitution oder im Lustgewerbe an sich angelegt ist, dass das so sein muss. Also dass es wirklich auf diesen Plattentausch sozusagen Geld, Dienstleistung abzielt, sondern ich glaube eher, dass es eigentlich darauf abzielt, mit dem Erzeugen einer bestimmten Illusion eben gar kein Äquivalent dafür, weil für eine Illusion gibt es nicht wirklich ein Äquivalent, was dem entspricht, sondern sozusagen das Begehren des Kunden so anzustacheln, dass er bereit ist, möglichst viel dafür zu bezahlen, weil ihm das in dem Moment so viel wert erscheint, weil er diese Frau begehrt. Und dass das dann nachher sozusagen nach vollzogener Dienstleistung sich für, oder nach vollzogenem Akt, eben nicht Dienstleistung, sich für ihn dann auch wieder anders darstellt und die Hure natürlich gleichzeitig, obwohl sie so tut, als wäre sie selbst als Person sozusagen käuflich oder als wäre also sie selbst die Ware, stellt sich natürlich nachher raus, dass sie überhaupt nicht die Ware ist, sondern sie diese Illusion ja nur erzeugt, als wäre sie als Ganze. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, der mir da unterbelichtet erscheint oder wo mir das zu sehr dann reduziert wird auf eine, ja, ein bloßes Set an bestimmten Leistungen und Handlungen. Wo ich halt finde, dass das eigentlich sozusagen dem Wesen des Sexuellen, wie wir es zumindest bisher auch noch empfinden können, als etwas, was uns doch sehr sozusagen als Subjekt ganz erfasst und nicht einfach nur eine banale Tätigkeit ist, nicht entspricht.